Wir hören auf Gottes Wort aus der Psalmenreihe, hören wir heute auf den Psalm 51. Ein Psalm Davids vorzusingen. Als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war: Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt, und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Entsündige mich mit Isop, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Lass mich hören Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Lieber Vater, wir danken dir, dass wir jetzt wieder Gottesdienst vor deinem Angesicht feiern dürfen und dass du uns dienen möchtest. Und wenn der Text jetzt so vor uns steht, dann möchten wir dir zuerst einmal danken, dass du so ganz anders bist. Und das ist gut so, das tut uns gut, das brauchen wir. Wir möchten dich anbeten in deiner Reinheit, in deiner Klarheit, in deiner unverbrüchlichen Treue und Liebe zu uns, zu einer ganzen Menschheit. Und möchten dir danken und dich anbeten, dass du das in deinem Sohn Jesus Christus uns auch unverbrüchlich vor Augen gestellt hast. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du unsere Schuld auf dich genommen hast und das Angesicht Gottes personifiziert in dir vor uns stehen durfte und darf und auch jetzt unter uns ist in deinem Heiligen Geist. Und wir bedürfen deiner Pflege, deiner Zuwendung, deines Erbarmens, deiner Barmherzigkeit, jeder Einzelne unter uns. Und das möchten wir dir bekennen, dir auch unsere Schuld, unsere Unreinheit bekennen. Und ich bitten, rühre du uns, unseren Geist, unser Herz, Sinne und Verstand heute Morgen an, dass wir in dein Bild uns verwandeln lassen. Danke, lieber Herr, dass du unter uns bist. Segne deinen Boten, Pastor Andreas Schäfer, rüste ihn mit der Vollmacht aus, deine Liebe, dich, dein Angesicht uns groß zu machen. Amen. Amen.
Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Ich will Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, Gott, der du mein Gott und Heiland bist, dass meine Zunge deine Gerechtigkeit rühme. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Denn Schlachtopfer willst du nicht. Ich wollte sie dir sonst geben. Und Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist. Ein geängstetes, zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Tu wohl an Zion nach deiner Gnade, baue die Mauern zu Jerusalem, dann werden dir gefallen rechte Opfer, Brandopfer und Ganzopfer, und dann wird man Stiere auf deinem Altar opfern. Wenn die Ausleger schon so anfangen, wie einzigartig sind die Spitzenaussagen oder unermesslich ist die Fülle der Einsicht dieses Psalms, dann kriegt man immer so ein mulmiges Gefühl im Bauch, wenn man so einen Text auslegen soll. Das, was wir hier vor uns haben, der 51. Psalm, ist ein ganz besonderer Psalm. Er gehört mit zu den bekanntesten Psalmen überhaupt. Zunächst im 23., der gute Hirte, und Psalm 103, lobe den Herrn, meine Seele, kommt dann schon kurz danach der 51., den man so halbwegs noch drauf hat, von dem man weiß. Dieser Psalm ist ja auch einer der kirchlichen Bußpsalmen. Das Miserere, der vierte Bußpsalm, und als solcher relativ bekannt. Und wie bekannt das ist und wie wichtig dieser Psalm ist, dann ist mir bei den Vorbereitungen wieder deutlich geworden. Irgendwann in den letzten Tagen war mir klar, wenn ich hier den 51. Psalm vorbereite, dann muss ich natürlich in aller Ruhe nochmal bei Martin Luther nachlesen. Das war mir von vornherein klar. Aber als ich dann nur in meiner schlichten kleinen Pseudobibliothek all das zusammengesucht habe, was Martin Luther zum 51. Psalm geschrieben hat, wurde mir klar, ich kann allein eine Woche lang nur Luther lesen. Was der alles zum 51. Psalm an Auslegungen weitergegeben hat, unermesslich. Und so ist das Gefühl, wenn man in den 51. Psalm hineingeht, wo anfangen, wo aufhören. Denn all das, was man dann sagt, das wirkt so schnell und wenn es ganz groß und gewaltig ist, so banal, so leer, so hohl, weiß, so richtig und doch ohne Wirkung. Was fangen wir denn an mit diesem Psalm? Mit diesem Psalm, den nachher der Apostel Paulus im Römerbrief im 3. Kapitel zitiert hat und aufgenommen hat, den Vers 6b, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Dieser Psalm, der ganz entscheidend ist für das Denken von Jesus Christus, selbstverständlich, was sich insbesondere zum Beispiel im Lukas-Evangelium wiederfindet, starke Spuren des 51. Psalms. Sie können doch den 51. Psalm nicht lesen, ohne auf dieses Gleichnis von Jesus aufmerksam zu werden, wo die beiden da im Tempel stehen, der Pharisäer und der Zöllner. Und dann der Zöllner da betet, Sätze quasi direkt aus dem 51. Psalm, Gott sei mir Sünder gnädig. Und dieser ging gerechtfertigt hinab, jener nicht. Also mitten hinein ins Neue Testament werden wir geführt. Ja, Helmut Lampert, einer der Ausleger der Psalmen, hat gesagt, keiner unter allen Psalmen führt uns so dicht wie dieser 51. Psalm an die Schwelle des neutestamentlichen Evangeliums. Das stimmt. Die Sündenerkenntnis von diesem Psalm spricht, die Rechtfertigung des Gottlosen, die Sündenverhaftung des Menschen, die Barmherzigkeit Gottes, die geistliche Neuschöpfung, ach, Themen ohne Ende. Der Psalm ist so gut, der ist so gut, dass viele Ausleger dem David nicht zutrauen. Sagen, nee, das ist eine spätere Davidisierung. Da haben die später gemerkt, wie gut da so eine Szene aus dem Leben von David draufpasst und klatscht zusammen, backt man sozusagen die Batzeba-Geschichte mit dem 51. Psalm, den viele viel, viel später erst mühsam durchdacht haben sollen, mit dem zusammen, was eben jetzt wir hier haben. Andersrum mit viel besseren Schuh draus. Dass hier eine ganz entscheidende Erfahrung seines Lebens gemacht hat und dass Gott ihm über diese Erfahrung des Lebens und dieser Katastrophe seines Lebens, die ganze Batzeba-Uriah-Geschichte, dass er über diese Erfahrung eine ganz besondere Offenbarung bekommen hat, die sich hier im 51. Psalm niederschlägt. Und natürlich ist es schon interessant, dass genau an dieser Stelle im Psalter dieser Psalm steht. Denn wir haben ja große Sammlungen von Psalmen im Psalter. Und hier stehen sie am Anfang der Sammlung von David-Psalmen. Und an den Anfang dieser zweiten Sammlung von David-Psalmen, sozusagen als Einstiegstor, um David zu verstehen, kommt der Psalm. Als Introitus, als Eingang, als Anfang, wenn ihr mich, David, diesen Mann des Glaubens begreifen wollt, mit allem, was ich gesagt, gesungen, gebeten, gelobt habe, dann müsst ihr den 51. Psalm an Anfang setzen von dieser Sammlung von Psalmen von mir. Klar, wir entdecken sofort, das ist ein Tiefseetext. In den letzten Tagen hatte ich in der Tageszeitung eine schöne Grafik, da ist mir das wieder mal bewusst geworden, welche wahnsinnigen Dimensionen so die Tiefsee in sich trägt. Wir plätschern ja ununterbrochen an der Oberfläche, nicht? Weil wir marschieren irgendwo an den Strand und setzen uns da rein und sind schon glücklich, wenn wir einen Meter im Wasser sind. Und dann gucken wir vielleicht noch ein Schiffchen und noch ein paar Meter. Und dann merken wir aber letztlich, wir sind immer nur an der totalen Oberfläche. Und dann zeigt Ihnen jemand so eine schlichte Grafik und geht mit ihm mal die ersten 500 Meter runter. Und dann haut es ja schon um, allein das vorzustellen, diese unglaubliche Menge, die Dimension. Und dann kommt ein Kilometer. Und dann stellen Sie sich plötzlich vor, das geht bis zu 10 Kilometer noch mehr darüber hinaus, an manchen Stellen runter. Wahnsinn, ein Tiefseetext. Das ist ein Tiefseetext. wo man nicht am Rand plätschert in so ein paar Bibelsprüchlein, wo man nicht paddelt in so ein paar Religionssätzchen, wo man nicht versucht rumzuschwimmen in so ein paar Gottessätzen, sondern plötzlich merkt, da ist eine ganz andere Dimension. Ja, man muss allerdings sagen, deswegen ist der Text auch manchen richtig fremd. Die leben eher so das Platschen am Strand. Und deswegen wird ganz oft der 51. Psalm reduziert auf den großen Sünder David. Also wenn es mal große Sünder gibt, die sollen den 51. Psalm lesen, die haben es nötig. Oder er wird eingeengt auf so einen Evangelisationstext. Ruf die Sünder zur Umkehr. Ja, und dann passt der 51. Psalm auch irgendwie. Oder meinetwegen, gut, es mag ja vorkommen, für den Beichtstuhl eignet er sich auch noch. Da kann man auch ab und zu mal den 51. Psalm brauchen. Das heißt, wir merken, das ist ein ganz anderes Gebet, was hier kommt. Ja, es ist ein Gebet. Es ist ein ganz anderes Gebet. Eine ganz andere Stimme, die da spricht. Eine für manch einen fremde, ungewohnte Stimme. Wie bekomme ich denn einen Zugang zur Wahrheit des 51. Psalms? Wie lese ich ihn nicht nur, sondern wie komme ich daran, an das, was hier dieser Psalm ausdrückt? Wie gelingt ein Zugang? Ich denke, da muss uns tatsächlich Gott berühren. Da muss uns Gott berühren. Genau das hat mich der David auch erkannt. David hat diesen Psalm einen ganz eigenen Satz eingebaut in Vers 8. Er hat gesagt, siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Das heißt, diese Wahrheit, das, was da drin steht im 51. Psalm, liegt einfach nicht so platt auf der Straße rum, nachdem du es nämlich noch nebenbei mal eben mit, wie im Konsum und das auch noch, sondern das ist was, was mir geoffenbart, was mir gezeigt werden muss, wofür mir die Augen, das Herz, der Verstand geöffnet werden muss, wo Gott mich berührt, in diesem Sinn berührt, mit der Wahrheit des 51. Psalms. Wie kann das passieren? Wie kann Gott mich heranführen an die Wahrheit des 51. Psalms? Einmal, indem ich Erfahrungen mache, so wie David sie gemacht hat. Erfahrungen, dass eben tatsächlich mein Leben, das ich lebe mit allem, was so eben passiert, eben nicht so läuft, wie ich mir das idealisierenderweise vorgestellt habe. Da gibt es Brüche, da gibt es Abrisskanten, da gibt es plötzlich Dinge, die ganz anders gelaufen sind und wo Gott eben hineinspricht, mit ganzer Klarheit hineinspricht und auch sein Gerichtsurteil hineinspricht. Muss ich Ihnen das mit der Batseba-Geschichte nochmal erläutern? Ich glaube, die meisten von uns sind da ja auf Sendung. Der große König David, der ja nun wirklich Frauen ohne Ende haben konnte, meine Güte, sich meinte auch die eine noch des Batseba auch noch krallen zu müssen. Und tatsächlich mit dieser Frau schläft und dann am Ende dieser ganzen Geschichte noch eben, weil diese ganze Geschichte natürlich irgendwann offenbar wird, mit der Schwangerschaft und all dem, was dazugehört, eben auch noch ein Auftragsmord anordnet an ihrem Mann, an dem Uriah. Die ganze Geschichte läuft ab und dann kommt der Nathan und präsentiert ihm die Story aus der Perspektive Gottes mit diesem ganz klaren, starken, seelsorgerlichen Satz, du bist der Mann. David erkennt das, bekennt das und jetzt passiert, so sagt uns der Text, im Zusammenhang mit dieser Erkenntnis noch etwas Tiefergehendes. Etwas Tiefergehendes. Was denn? In dem Erleben, was da er angestellt hat, was er da verbrochen hat, was er da getan hat, bekommt das System David einen Riss. Das bisherige System. Ich bin der Mann, der Gott dient. Ich bin der Mann, der in der besonderen Weise Gott ehrt und anbetet und lobt und was weiß ich auch immer. Jetzt bekommt das Ding einen Riss. Klar habe ich meine Fehler, klar habe ich meine Macken. Nein, das Ding kriegt einen ganz tiefen Riss. So einen tiefen Riss, dass er uns sagt in Vers 19, da ist in meinem Geist, in meinem Herz etwas zerbrochen. Man kann das ja furchtbar missverstehen, den 19. Vers, als ob Gott irgendeinen Menschen kaputt machen wollte und dass Gott Spaß hat an Angst und sonst was Krudes. Gar nicht gedacht, sondern in mir, in meiner Person ist etwas zerbrochen. Wie ein Tontopf runterfällt und 1000 Scherben zerstöbert. So genau so hat das David für sich erlebt, dass sein System, das David-System zerdeppert. Der sieht sich plötzlich ganz anders. Der begreift plötzlich, meine Güte, ich bin eine ganz andere Person, als ich dachte, als ich vermutete. Mein Herz, mein Geist, so heißt es am Ende, ist geängstet, ist zerschlagen wie so ein Tontopf. Mein System ist nicht mehr da. Mein System funktioniert nicht mehr. Ich habe einen zerbrochenen Geist, ich habe ein zerschlagenes Herz und das geht sogar, so lesen wir in Vers 10, bis in das Zerschlagen, bis ins Physische hinein meiner Glieder. Bis dahin spüre ich, mein System ist kaputt. Also das eine, wie Gott uns heranführen kann, ist manches Mal das Lehrgeld der Erfahrung. Ich mache mit mir selber eine Erfahrung, die ich mir gerne erspart hätte. Wo ich plötzlich kapiert habe, es geht nicht um husch, husch, vergib mir meine Sünden, mein tägliches Sünden, sondern der Tontopf ist kaputt. Herz und Geist werden zerschlagen. Jetzt kann es aber auch einen zweiten und oder zweiten Zugangsweg zur Wahrheit vom 51. Psalm geben. Nämlich, dass ich das, was hier drin steht, beobachte. Vielleicht nicht nur an mir selber, sondern dass ich es beobachte an der Welt der Bibel, an der Welt des Glaubens, an Menschen des Glaubens bis heute. Das heißt, einen anderen Zugangsweg oder einen weiteren Zugangsweg zur Wahrheit des 51. Psalms ist, dass ich an anderen Menschen das sehe. Einer der großen Ausleger vom 51. Psalm ist Hans-Joachim Iwand. Und Hans-Joachim Iwand, das ist noch diese Kriegsgeneration, die durfte ein bisschen martialischer reden als wir. Und der hat doch schon vor 50 Jahren einen Universitätsgottesdienst da in Bonn abgehalten und konnte dann sagen, beim 51. Psalm, da ist es dann so, dass manchmal die jungen Krieger, die noch keine Ahnung haben, doch das Grauen des Schlachtfeldes erkennen, wenn sie den 51. Psalm betreten. Was wollte er sagen? Er wollte sagen, manch einer hat noch gar keine Ahnung, wie er wirklich selber ist, aber er sieht überall die Leichen rumliegen und kriegt angesichts der ganzen Leichen mit, oh Mann, so könnte es mir auch einmal gehen. Ich sehe andere Menschen, die David-Erfahrungen machen. Ich sehe andere Krieger in Anführungszeichen und erkenne daran, um welche Dimension es sich im 51. Psalm handelt. Auch so kann man einen Zugang kriegen. Und der dritte Zugangsweg ist so ein normaler, schlichter Gottesdienst wie heute Morgen. Tatsächlich. Die Erfahrung ist das eine, die Beobachtung das nächste und das Teilnehmen an der Wortverkündigung, dadurch in die Wahrheit hineingeführt werden, das dritte. Das eine schließt das andere nicht aus. Miteinander sind das die Zugangswege, die Gott nutzt, um uns mit der Wahrheit dieses Textes zu berühren. Wen berührt dieser Text besonders? Die das, was hier dieser Text im Kern ausstrahlt, für sich als notwendig empfinden. Denn der Text lebt ja von einem ganz konsequenten Gottesbezug. Er hat eine ganz radikale Tiefensicht der Sünde. Und er lebt in dieser großen, starken Doppelbewegung. Es ist ein Zweiteiler, so ein ganz klarer Zweiteiler. Reinigung und Erneuerung. Reinigung und Erneuerung. Und deswegen wollen wir diesen Text heute Morgen für uns lesen, doch hoffen, dass Gott uns berührt. Nicht nur durch die Erfahrung, die der eine oder andere vielleicht schon gemacht hat. Nicht nur durch das Beobachten derer, die mit uns auf dem Weg sind oder waren, sondern auch durch die Anteilnahme an der Verkündung des Wortes uns berührt, und die Wahrheit des 51. Psalms ein klein wenig mehr in unserem Leben ankommt. Berührung für Kopflose, für Mittellose und für Hoffnungslose. Kopflose. Der ganze Text steht unter einem ganz klaren Gottesbezug. Der erste Teil fängt gleich im ersten Satz an mit der Anrufung Gottes. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte. Und der zweite Teil, Vers 12, wieder. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Das wird nochmal doppelt verstärkt in Vers 16. Gott, du bist mein Gott und mein Heiland. Und nochmal zum Schluss. Das geängstete Herz und der Geist wirst du, Gott, nicht verachten. Klar, es ist ein Gebet. Gott wird angeredet. Aber der besondere Bezug zu diesem Gott findet ja statt in diesem ganz besonderen Vers 6. In diesem Vers 6 sagt uns David etwas, was natürlich massive Konsequenzen hat. David sagt, an dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Dieser Vers ist oft missverstanden worden. Dass man den Vers so missverstanden hat und gesagt hat, das ist ja mal wieder ganz toll. Jetzt schleicht der Mann sich auch noch raus aus der Verantwortung, ne? Jetzt schiebt er so quasi doch auf Gott ab. Halt mal, David, nicht so schnell zu Gott abhauen. Nicht so schnell abhauen. Bleib mal schön hier. Denk an die Batseba. Und denk an den Uriah. Und denk an das Kind, das wegen dir dann stirbt. Denk bitte daran. Das ist eine grandiose Verharmlosung, war der Vorwurf. Oh, schade. Genau andersrum ist es. Indem der David kapiert, ich habe nicht nur vor Menschen gesündigt. Und nicht nur andere und mich geschädigt, sondern was ich getan habe, geschah vor dem lebendigen Gott, bekommt das, was er an Schuld einsieht, eine total andere Dimension. Das ist nicht mein Privatvergnügen, was ich da gemacht habe. Das war nicht immer mein kleiner Ausrutscher, den wir irgendwie auf der zwischenmenschlichen Ebene irgendwie klarkriegen können, wie auch immer. Sorry, tut mir leid, fertig, erledigt. Sondern was da gelaufen ist, ist vor dir, dem lebendigen Gott, passiert. Vor dir ist das passiert. Alles, was ich tue, hat mit Gott zu tun. Nicht nur durch ein paar Ausnahmen, sonntags von 10 bis 11, sondern alle die Bezüge meines Lebens haben immer und immer und immer mit Gott zu tun. Kopflosigkeit heißt in diesem Zusammenhang, dass ich diesen Kopf, diesen lebendigen Gott überhaupt nicht beachte, gar nicht wahrnehme. Dass ich quasi nur auf dieser irdischen Ebene meine und denke, das wäre es in ganz besonderer Weise. Und jetzt zeigt unser David die ganz starke Dimension, dass sein Leben nur dann seine Dichte, nur dann seine Tiefe, nur dann seine Bedeutung bekommt, wenn in allen Bezügen meiner Existenz ein Satz zuallererst, zutiefst und zuletzt dasteht: An dir, Gott, habe ich gesündigt. Mit dir, Gott, habe ich es zu tun. Dass es im nichtchristlichen Denken oder noch nichtchristlichen Denken dieser Gottesbezug natürlich runterfällt, das ist ja noch verständlich. Aber dass das im christlichen Denken auch passiert, das ist gefährlich. Dass man quasi zum Ausdruck bringt durch sein Leben, das, was da passiert ist, ist mehr oder weniger meine Privatsache. Nebenbei, klar, werde ich auch mal ganz kurz bei Gott Entschuldigung sagen, Logo. Aber das mache ich mit mir selbst. Ich mache gar nichts mit mir selber aus. Ich kann gar nichts mit mir selber ausmachen. Das ist die Erkenntnis vom 51. Psalm, verstehen Sie? Ich bin nie mit mir selber. Ich habe ein Du, ein großes Gegenüber, ich habe einen Gott. Und deswegen kann ich gar nichts mit mir selber ausmachen. Und das ist die Erkenntnis vom 51. Psalm. Ich bin ja gar nie allein. Sondern ununterbrochen habe ich einen Kopf, ich habe einen Gegenüber, ich habe ein Du, ich habe das Haupt, ich habe den Ewigen, den Lebendigen. Ich bin König, Bathsheba ist eine Nummer, die nehme ich noch mit. Uriah ist der Kollateralschaden, kommt mal vor, kann passieren. Die Sache ist wieder erledigt, es geht weiter. Gar nichts geht weiter. Und jetzt gehen Sie mit mir ins Neue Testament und landen bei dem großartigen Gleichnis von den verlorenen Söhnen, Lukas 15. Und entdecken mit mir, dass da einer den 51. Psalm kapiert hat. Der da bei den Schweinen saß und erkennt, wohin gekommen ist und sich aufmacht, um zurückzugehen zu seinem Vater, sagt seinem Vater: Vater, ich habe gesündigt. Vor dem Himmel und vor dir. Das war's. Das hat er erkannt, das ist die eigentliche Erkenntnis, die Jesus sofort aufnimmt. Ich habe gesündigt vor dem Himmel, das heißt vor dem lebendigen Gott, der entscheidende Bezug meiner Persönlichkeit, der entscheidende Orientierung eines christlichen Lebens ist nicht innerhalb dieses Systems, sondern immer in dem System zum lebendigen Gott. Sonst leben wir kopflos. All meine Lebensbezüge sind vor dir. All meine Lebensbezüge sind zutiefst vor dir. Zuallererst und zuallerletzt. Gott schiebt sich in unser Leben rein. Merken Sie das? Für alle Kopflosen. Gott schiebt sich in unser Leben rein. Wo wir meinen, wir könnten Gott ausblenden. Oder wir könnten die Reihenfolge verändern. Oder die Gewichtung verschieben. Sagt Gott, halt mal, der 51. Psalm atmet eine ganz andere Luft. Vor dir allein, vor dir zuerst, vor dir zutiefst habe ich gesündigt und Unrecht getan. Das große Du, das alles bestimmende Du. Jeder Erfahrung, alles hat mit lebendigen Gott zu tun. Und deswegen ist es gut, wenn es ab und zu mal ein bisschen scheppert in Ihrem Leben und meinem Leben. Wenn es so passiert wie in Vers 19, dass der Topf meines Geistes, der Topf meines Herzens einen Riss kriegt, dass die Scherben da rumliegen und ich plötzlich merke, ich habe dich vergessen, mein Gott, du warst gar nicht für mich präsent, ich war kopflos. Ich habe die Dimension gar nicht ernst genommen, dass es dich zuallererst und zuallerletzt für mich gibt. Verzeih meine Geringschätzung deiner Person. Verzeih auch meine Verachtung deiner Person. Verzeih vor allem auch die Ersatz- und Selbstvergötterung, die stattdessen reingekommen ist. Verzeih mein altes Herz- und Geistsystem und hab Dank für alles Scheppern von meinem Tontopf. Ich krieg einen Kopf, ich krieg ein Haupt, ich krieg einen lebendigen Gott. Das heißt letztendlich, ich glaube. Ich glaube. Und da, wo in der kommenden Woche Gott sich reinschiebt in alle Kopflosigkeit, da danken sie ihm von ganzem Herzen. Wo er sich präsent macht und deutlich macht, halt, halt. Das Allerentscheidendste ist dieser Bezug zum lebendigen Gott in allen Zusammenhängen meines Lebens. Ich mache nichts, gar nichts allein mit mir aus. Ich will gar nichts alleine mehr mit mir ausmachen. Das heißt, den 51. Psalm für sich verstehen. Und dann merken wir natürlich, wie dieser Psalm uns in ein ganz anderes Verstehen von Sünde hineinführt. Das ist ja dieser große Unterschied zwischen Pflaster und Krebserkrankung, nicht wahr? Also das Motto, ich klebe irgendwo noch ein Pflaster drauf, einen kleinen Riss, wieder was schiefgelaufen. Oder ob ich begreife, es geht in meinem Leben nicht um ein Pflaster, sondern es geht um ein ganz tiefes, tödliches Krebsgeschwür meines Daseins. Und das sieht dieser Mann plötzlich. Verstehen Sie doch, mit mir, der David hat vorher gesündigt und nachher gesündigt, natürlich. Aber das eigenartige Geschenk, das Gott diesem Mann im Zusammenhang mit dieser bescheuerten Batseba-Uria-Geschichte gemacht hat, war, dass er ein Stückchen mehr sich selbst verstanden hat, begriffen hat, Mensch, was da eigentlich in meiner Persönlichkeit abläuft. Und deswegen kommt es zu diesem Text, der ist großartig, dass diese Verse 3 bis 11 ein ganz riesengroßes Gebet, meine tiefe, tiefe Reinigung sind von Schuld. Nicht nur die Batseba-Geschichte. Wie hört es auf? In Vers 11, tilge, tilge alle meine Missetat. Tilge am Anfang, Vers 3, tilge am 11, Vers 11, Rahmen dieses große Gebet, du musst dich meiner Schuld annehmen. Und jetzt nimmt das David diesen Psalm so auf, dass er so ziemlich alle wichtigen Worte, die irgendwie mit Sünde, Schuld und Missetat es in der hebräischen Sprache gibt, die baut er hier ein. Er nimmt quasi die gesamte, komplette Sprachfülle, die ihm zur Verfügung steht, um das Komplexe deutlich zu machen, was ihm da plötzlich vor Augen steht. Er hat immer dieses Bild vom Reinigen, vom Wegwischen. Da ist einmal das Bild vom Auswischen eines unratvollen Topfes. Da ist einmal das Bild vom Abwaschen der Kleider, die tief schmutzig sind. Da ist das Bild vom Reinigen der Metalle, die durchgeläutert werden müssen. Da ist die Zustimmung zum Rechtsspruch. Gott, du hast ja recht. Und da ist die ganz tiefe Erkenntnis, diese Sündenverhaftung ist nicht zufällig an mir, sondern die hat mit meiner ganzen adamitischen Struktur zu tun. Ich hänge ganz, ganz tief drin. Ich bin schon als Sünder geboren. Meine Mutter hat mich in Sünden empfangen, von Anfang an. Und deswegen braucht es jetzt diese Reinigung, die da beschrieben wird. Und da kommt dieses Bild vom Isop. Der Isop ist ja dieser Buschwedel, der ganz oft im mosaischen Gesetz vorkommt. Also dieser stark duftende Strauch, dieser Isop, der ist zum einen gebraucht schon im zweiten Buch Mose, als man den Wedel brauchte, um das Blut des Lammes vom Pesach da eben an diesen Türpfosten dran zu schmieren. Aber woran hier David wohl denkt, ist, dass im mosaischen Gesetz an zwei Stellen es eine Reinigung mit so einem Isop-Wedel gab. Nämlich zum einen, wenn jemand vom Aussatz betroffen war, dann musste er sich vom Priester reinigen lassen mit diesem Isopwedel. Und so bringt hier David zum Ausdruck, ich bin wie so ein Aussätziger, ganz tief in mir. Und das zweite Mal, wenn einer sich am Tod verunreinigt hatte, dann musste auch zum Priester und sich mit diesem Isopwedel reinigen lassen. Und diese beiden Stellen stehen für David dahinter, sagt, ich bin wie so ein Toter, wie so ein Aussätziger, ich muss gereinigt werden von dir, meinem Gott. Und was soll er denn machen? Er kann ja Gott nicht zwingen dazu. Nein, er kann Gott nicht zwingen. Aber er kann einen Text aufnehmen. Die sogenannte Gnadenformel Gottes. Und die Gnadenformel Gottes, die kennt Israel seit 2. Mose 34, 6. Wo der Herr vorübergeht an David und sich offenbart und sagt, Herr, Herr Gott, barmherzig, gnädig, geduldig, und von großer Gnade und Treue. Und die Gnadenformel, die nimmt David auf. Herr, sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Ich stütze mich auf die Gnadenformel. 2. Mose 34, 6, sagt David. Reinigung. Und die andere Seite? Mein Gott, der Schaden bei mir ist so tief. Ich brauche ein reines Herz. Ich brauche einen ganz anderen Geist. Und das Ganze, wie soll das passieren? Schaffe es in mir. Schaffe es in mir, Gott, ein reines Herz. Und sehen Sie, das ist natürlich einer der schönsten Sätze von David überhaupt. Warum? Weil der ja da den Satz sagt, den Gott auf der ersten Seite der Bibel gesagt hat. Das ist genau das Wort. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Konnte ihm irgendjemand helfen? Nein. Gab es irgendeine Materialkiste? Nein. Hat es einfach so hingekriegt? Ja. Gott, schaff mich so wieder. Es ist nichts da. Es gibt auch keine Materialkiste. Du musst mich aus dem Nichts nochmal schaffen. Und das kennt der neutestamentlich Glaubende doch, oder? 2. Korinther 5, 17. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur. Eine neue Kreatur. Schaff mich nochmal. Herr, reparieren lohnt nicht mehr. Das ist ein Totalschaden. Da hilft auch kein Pflaster mehr. Was ich brauche eine neue Schöpfung. Du musst mich nochmal schaffen, Gott. Das bitte David. Was für ein Durchblick. Und welche religiöse Verirrung, Naivität im Christentum. Zu meinen, wenn sie lang genug sich bemühen, kriegen sie es hin. Wenn sie ein bisschen sich anstrengen, noch ein bisschen moralisch aufrüsten, wären sie irgendwann dran. Welch Naivität! Für Mittellose klingt das traumhaft. Für Mittellose klingt das traumhaft. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Ich brauche eine völlig neue Erschaffung, einen völlig neuen Geist. Für andere klingt das gar nicht gut. Für die klingt es nicht gut, die noch sagen, ich bin doch gerade mittendrin, ein Erneuerungsverfahren. Also jetzt, hör mal, ich bin jetzt schon richtig gut. Jetzt bin ich schon so viele Jahre drin im System und ich habe mich auch relativ stark verbessert. Und jetzt sagst du mit der Neuschöpfung und die ganzen Bemühungen meines Daseins, wo kommen wir denn hin? Für die klingt es nicht gut, die noch immer in ihren Erklärungen verhaftet sind, warum sie so sind, wie sie sind. Ja, also die Probleme, die ich habe, die haben allen guten Grund. Wenn du meine Eltern gehabt hättest, dann wärst du auch so geworden wie mich. Oder wenn du wüsstest, was ich alles erlebt habe und wie schwierig das war, mein genetischer Grundbestand und ach, was alles an Erklärungen da aufgefahren wird und merken gar nicht, wie sie am Grundproblem vorbeilaufen. Für die klingt es nicht gut, die noch in diesem Krampf und in ihrer Selbstüberschätzung unterwegs sind oder die im tiefsten Denken, es nicht sagen würden, aber im tiefsten Denken, ach, sowas kann mir nicht passieren. Bin ich auf einem ganz anderen Level als der da. Und da ist natürlich Luther unschlagbar. Da ist Luther unschlagbar. Da kann er nicht getoppt werden, halbes Jahrtausend hin oder her. Wie sagt er? Den Hoffärtigen schmeckt die Gnade nicht. Denn ihnen schmecken ihre Sünden noch nicht übel. Der Mann ist gut. Ja, den Hoffärtigen schmeckt die Gnade nicht, denn ihnen schmecken die Sünden noch nicht übel. Haben sie noch gar nicht gemerkt. Oder anders, wer noch etwas an Rat und Tat in sich findet, wer noch etwas an Rat und Tat in sich findet, der mag mit gründlichem Ernst diesen Text nicht sprechen. Das stimmt. Solange noch in mir etwas an Rat und Tat ist, das schaffe ich. Das kriege ich hin. Und wenn es nur im Promillebereich ist, ich bin noch auf der Seite des Kampfes. Solange noch etwas an Rat und Tat in mir ist, werde ich nicht mit gründlichem Ernst diesen Text sprechen. Das stimmt. Kein Bedarf. Keine tiefe Notwendigkeit. Keine Einsicht. Ich habe gar keine Scherben in meinem Leben. Mein Totopf hat eine kleine Macke. Aber da ist kein geängsteter Geist oder ein zerschlagenes Herz. Und deswegen gibt es Menschen, die finden Psalm 51 als die Mitte des Evangeliums. Und es gibt Menschen, die stören sich an diesem Text. Wie hat es Ewald gesagt? Der, der so betet, die Zunge, die das nachbuchstabiert, das Herz, das dieses Wort in sich aufnimmt, der ist durch. Der ist durch. Der hat es verstanden mit seinem Leben. Die Rechtfertigung des Gottlosen. Lukas 18, 14. Herr, sei mir Sünder gnädig. Und der ging gerechtfertigt hinab. Wow. Der Traum für alle Mittellosen. Der Traum für alle Mittellosen. Das pure Glück für alle, nur für die Mittellosen. Aber für die Mittellosen das pure Glück. Ich habe nun den Grund gefunden, da kommt auch so ein Tiefseetext. Ich habe nun den Grund gefunden. Am Ende heißt es, o Abgrund der Barmherzigkeit. Marianengraben, 11.000, nicht wahr? Meter, ganz, ganz, was für eine Tiefe des Reichtums. Sollte ich meinem Gott nicht singen, der dritten Strophe, sein Sohn ist ihm nicht zu teuer. Nein, er gibt ihn für mich hin, dass er mich vom ewigen Feuer, durch sein teures Blut gewinnt. O du Brunnen, ohn ergründen. Wie will doch mein schwacher Geist, aber sich gleich hoch befleißt, deines Grundes Tiefe finden. Geht nicht. Alles Ding währt seine Zeit. Gottes Lieb in Ewigkeit. Das Glück der Mittellosen. Fährt auch ihr's? Meins auf jeden Fall. Das Glück der Mittellosen steht da drin. Und deswegen fangen die an zu singen. Und deswegen geht es denen so gut. Und deswegen jubeln die mit Epheser 2. Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat mit seiner großen Liebe, die er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in Sünden und Übertretungen, durch Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Gottes Geschenk ist es, nicht aus euch. Und freuen sich an diesem Geschenk. Und so sehen sie auch ihren Gott. So sehen sie ihren Gott, der die Mittellosen gerecht spricht. Oder in der Sprache des Apostels Paulus, der die Gottlosen rechtfertigt. So sehen sie fortan sich selbst und wissen, ich bin so ein Exemplar, das rühmt die Barmherzigkeit. Und so sehen sie auch ihren Nächsten, ihren Bruder und ihre Schwester. Klammer auf, wer Gemeinde Jesus so nicht sehen lernt, steht bewusst oder unbewusst immer in der Gefahr, die Gemeinde zu einem heuchlerischen, lacksprühenden Verbesserungsverein zu machen, wo über den ganzen Rost der Sünde so ein bisschen so ein frommer Lack drüber gesprüht wird. Nein, die Mittellosen jubeln. Und jetzt? Und jetzt bleibt alles beim Alten? Das ist ja auf der einen Seite der Vorwurf derer, die sagen, ja, das ist natürlich billig, da eben so Leute zu rechtfertigen, so einfach. Also die Sorge derer, die drinstehen und sich selber jetzt kennen, ihre ganzen Sündenverhaftung kennen, bleibt alles beim Alten? Das ist bei meinen sogar die Hoffnung. Darf ich so bleiben? Nie und nimmer. Der Mensch, der so Gott wieder kennengelernt hat, der Mensch, der gerechtfertigt wurde als Gottloser, der gerät fortan in eine Dauerbewegung, eine Doppeldauerbewegung. Reinigung und Erneuerung. Reinigung und Erneuerung. Und deswegen können die Leute auch so zukunftsorientiert auftreten, diese Abteilung der Mittellosen. Die können so zukunftsorientiert auftreten, dass es der Abteilung der Religiösen schon fast unangenehm ist. Nicht wahr? Da ist so ein Ehebrecher und Mörder, der noch meint, sagen zu können in Vers 15, ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass die Sünder zu dir bekehren. Na, der soll mal schön, bitteschön, erst mal von seiner eigenen Haustür kehren. Nicht wahr? Doch, das kann der. Warum kann der das? Weil er die Rechtfertigung des Gottlosen für sich selber in Anspruch genommen hat. Und plötzlich steht er ganz anders da. Und er lebt in der zweiten Hälfte dieses Textes, ich bitte Sie, in aller Ruhe das nochmal durchzubeten, was es bedeutet, in der Erneuerung zu stehen. Dreifach die Erneuerung. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, denn der Heilige Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe, meinem willigen Geist. Rüste mich aus. Der neu geschaffene Mensch ist der zum neuen Weg Befähigte. Hoffnung.
tatsächlich Hoffnung. Ich kann in dieser Woche anders leben. Weil der neuschaffende Geist in ihnen ist. Nicht, weil sie ein bisschen besser geworden sind. Weil neuschaffender Geist in ihnen ist, können sie in dieser Woche anders leben. Und das will ich missionarisch verkündigen. Vers 15. Ich will die überdrehten Wege lehren. Da bitte ich bitte wie die Vater unser, bitte hol mich raus aus der Sündenverhaftung in Vers 16. Da fahre ich den Lobpreis hoch in Vers 17. Herr, tue meine Lippen auf. Da beschließe ich, ich will immer mit diesen Scherben im Bewusstsein leben, dieser Scherben meiner alten Existenz. Da kommt in Vers 20, der Radius wird erweitert auf den ganzen Zion und es endet in Vers 21 beim richtigen Opfer, beim richtigen Lobpreis Gottes. So kann ich leben. So kann ich leben. Sind Sie drin, der Doppelbewegung? Diese wunderschönen Doppelbewegung. Reinigung empfangen für den gottlosen Typ, den mittellosen. Und den hoffnungslosen gilt doch, jetzt bist du ins Neue hineingestellt. Der Geist wohnt in dir und autorisiert dich zu einem neuen Weg. Das kann man weiter sagen. Da kann man Gott um Bewahrung bitten. Da fängt man an, ihn zu loben. Da beschließt man, die Scherben im Blick zu behalten. Da freut man sich an der Radiuserweiterung und endet bei der Anbetung Gottes. So kann man leben. Berührt sie ein ganz klein wenig der 51. Psalm? So ein bisschen. Dass vielleicht diese fremde Stimme, diese ganz andere Stimme, dieser Tiefseetext bei Ihnen ankommt und Sie mit mir als kopflos merken, ich krieg wieder meinen Gott. Sie als mittellos entdecken, ich stehe im Glück des gerechtfertigten Gottlosen. Und Sie als hoffnungsloser entdecken, ich darf wirklich anders leben. Ich bin überzeugt, dass der 51. Psalm für den einen oder anderen, vielleicht auch zu unserer Mitte, zu einem echten Lebenspsalm werden könnte. Wissen Sie, es gibt auch Menschen, die haben Texte aus der Bibel, unter anderem auch Psalmen, die sie nicht nur mal lesen, sondern einzelne Texte, die über Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte zu ihren Texten werden. Der 51. Das ist so einer. Der könnte zu einem Lebenspsalm werden, wo dann diese Stimme, die da betet, nicht mehr die fremde, andere, eigenartige David-Stimme ist, sondern wo diese Stimme, die da betet, immer mehr zu ihrer eigenen, persönlichen Stimme wird und zu diesem Psalm, als ihren Psalm, vor Jesus Christus beten, damit sie nicht kopflos, mittellos und hoffnungslos ihre Spur ziehen, sondern merken, so darf ich leben, so darf ich leben. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus treten wir in deine Gegenwart und danken dir für dieses Vorrecht, zu dir kommen zu können und danken dir auch an diesem Morgen von ganzem Herzen für dein Wort. Hab ganz herzlichen Dank, dass dein Wort uns nie da stehen lässt, wo wir stehen. Dass dein Wort uns Welten aufschließt, Türen öffnet, Wege zeigt. Und das gilt auch für diesen Morgen und auch für diesen Psalm. Du weißt, wo wir uns eingenistet, wo wir uns eingerichtet haben, wo wir so stationiert sind mit unserer Beziehung zu dir. Und jetzt bitten wir dich, dass die Wahrheit dieses Psalms uns berührt. Wir bitten dich, dass nicht nur Erfahrungen und Beobachtungen uns bestimmen, sondern auch du mit diesem Text bei uns ankommst. So neu begreifen, wir brauchen diesen Kopf. Wir brauchen in allen Bezügen unseres Lebens den lebendigen Gott. Nichts mache ich mit mir selber aus. Wir wollen gerne ganz neu hineingeführt werden in dieses Glück der Mittellosen, gerechtfertigt zu sein, hundertprozentig allein aufgrund deiner Gnade. und wir wollen in dieser Hoffnung stehen, die neue Welten schafft, weil sie von dir begründet und gefüllt ist. Du schaffst den neuen Menschen. Du autorisierst zu neuen Wegen. Du gibst uns deinen Geist. Du bewahrst uns vor der Macht des Bösen. Du führst uns zum missionarischen Zeugnis und zum Lobpreis und zum echten Erkennen unserer Lage vor dir und zur Anbetung. Du machst das. Und so wollen wir gern diese fremde Stimme dieses Psalms zu unserer Stimme machen. Dieses eigenartige Gebet zu unserem eigenen Gebet machen. Und zu dir, unserem Gott, kommen, der die Gottlosen rechtfertigt, der das schenkt, dass du neu in unserer Mitte stehst und dass du uns Hoffnung gibst zu einem neuen Weg. Und weil du unser Herz kennst, bist du auch der, der es hört, der es wirklich hört, wenn wir dich mit diesen Worten hier anrufen und bitten: Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Das ist unser Gebet, Herr. Amen.